Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören aus dem ersten Petrusbrief, dem zweiten Kapitel, die Verse 2 bis 10. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Ihr Lieben, wer so in Görlitz an der Neiße unten ist und vielleicht über die Fußgängerbrücke nach Polen rübergeht, schaut auf eine Fassade. Schön gemacht. Sieht gut aus, da lebt aber keiner. Fassade. Oder wer den Grenzübergang nimmt, wo man mit dem Auto rüberfährt, kommt die Tankstelle und dann Fassade. Ein Kaufhaus, das es nicht ist, sondern nur Hülle. Was kann man damit anfangen, was vielleicht schön aussieht, aber zu nichts taugt, wo kein Leben drin ist? Es geht nicht um das Auge, es geht darum, dass Leben da ist. Und so ist es auch für uns persönlich. Was nützt es, wenn wir von außen gut aussehen, aber innen nichts lebt? Was ist, wenn unsere Gemeinde gut aussieht, wenn die Kirche noch immer so gut aussieht, wie sie mal dann seit 92 hier gebaut und fertiggestellt wurde, ist und aussieht, aber nichts lebt? Wenn Menschen kommen und sich das anschauen und sagen, hübsch, sehr hübsch, und wieder gehen, aber vom Glauben nichts empfangen. Wer sind wir? Der erste Petrusbrief schreibt da ein Selbstverständnis hinein. Ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum. So haben wir es ja auch gehört im Wochenspruch, dass Gott uns beim Namen ruft und sagt, du bist mein. Da gehören wir hin. Zu Gott gehören wir hin. Zu Jesus gehören wir. Zum Heiligen Geist. Aber vor allen Dingen und zuallererst zu Jesus Christus. Und wenn wir in ihm leben, leben wir. Weil er ist das Leben. Und da, wo wir ihn haben, wo wir ihn nicht haben, wo wir ihn einladen, in uns Wohnung zu nehmen, wo wir ihn einladen, Herrschaft zu nehmen, wo wir uns zurücknehmen, ja, wie wir es auch gehört haben in der Epistel, wo wir in den Tod hineingehen, in Christi Tod mit hineingehen, da leben wir. Das ist irgendwie aberwitzig, irrsinnig, aber genau so ist es. Wenn man dem Alten festhalten, dem alten Leben festhalten, dann werden wir nicht leben. Ich habe euch einen Vers vorenthalten, der auch nicht als in diese Perikope des Predigttextes mit hineingenommen ist, aber er beginnt mit dem ersten Vers, nicht mit dem zweiten. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdung. Das ist das, wo keiner frei ist davon. Wenn ich jetzt sagen würde, davon bin ich frei. Neid kenne ich nicht. Heuchelei schon gar nicht. Da hätte ich schon geheuchelt, dann müsste ich da vorne schon wieder am Kreuz stehen und sagen, Herr, vergib. Aber eines haben wir auch gehört, auch in der Epistel gehört, das geht ja auch zusammen, nämlich gestorben der Sünde. In Christus empfangen wir ein neues Leben, das nicht mehr unter der Knechtschaft der Sünde steht, unter dieser Gottesferne und diesem, ich muss mich um mich selber drehen und ich bin der Mittelpunkt. Nein, der erste Petrusbrief sagt, der Mittelpunkt ist ein anderer, ist nämlich der, den die Bauleute verworfen haben. Und das ist ja ein Bild, dieser erste Petrusbrief ist voller Bilder und spricht von einem, von einer Mauer, von einem Bauwerk, was immer man nehmen will. Und wie das so früher war, diese Kirche war ja auch einmal mit Feldsteinen so aufgebaut, deshalb konnte man das ja nicht übertragen, sondern sie musste in eine neue Hülle bekommen. Aber wenn man so Trockenmauern zum Beispiel nimmt, dann nimmt man die Steine in die Hand und guckt, wo passt der? Wo könnte der seinen Platz haben? Und dann haben Bauleute einen Stein genommen, den betrachtet und sich dieses Werk vorgestellt oder gesehen und gesagt, der passt nicht, weg mit dem. Das ist dieses Bild, dass die Welt Jesus betrachtet und sagt, wo passt er? Der passt nicht. Der passt nicht in mein Leben, weil der bringt mein Leben in Unordnung. Im Gegenteil, noch nicht mal in Unordnung, viel mehr als in Unordnung. Der sagt, gib das Alte auf. Also wer will denn so, weg mit Jesus, weil er stört. Der stellt mein Leben auf den Kopf, denken wir. Aber eigentlich ist es genau andersrum. Er stellt es wieder auf die Füße. Das, was in Unordnung geraten ist, will er wieder in Ordnung bringen. Das, wovon wir getrennt sind, will er wieder in Gemeinschaft bringen, nämlich in die Beziehung mit Gott. Und in dieser Beziehung mit Gott baut er auch die Gemeinschaft der Nachfolger, seiner Nachfolger. Das heißt, wir stehen nicht alleine. Ein Theologe früheren Zeiten hat das mal mit unterstützt. Glaube ist Privatsache. Das ist sowas von Lüge. Weil die Bibel sagt etwas ganz anderes. Wir brauchen einander. Und wer mit Jesus lebt, wer Jesus nachfolgt, wird immer auch in Beziehung, wird immer auch in Gemeinschaft gesetzt. Und da ist jeder wichtig und jeder wertvoll. Da haben wir vielleicht so eine Trockenmauer. Und wir sehen diese Steine, die da drin sind. Aber übersehen manchmal diese kleinen Füllsteine. Aber die sind notwendig, damit sie Stabilität geben den anderen Steinen. Und manchmal denkt man, ich bin nur so ein kleiner Füllstein. Was habe ich denn schon für eine Bedeutung? Ja. Bei Gott hat jeder von uns eine Bedeutung. Und so klein er sich noch so fühlen mag, Gott setzt uns und will uns und kann uns an die Stelle setzen, wo wir nicht mal wissen, welche Bedeutung und Tragfähigkeit und Nutzen wir haben. Weil vielleicht nur diese Großen sehen, aber nicht das, was man sich selber denkt, was man ist oder fühlt. Ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. So sieht Gott uns als Gemeinschaft, als Leib Jesu, auch als Gemeinde, als ausgesondert für ihn, herausgenommen aus dieser Welt, das heißt nicht aus dem, was uns seine Schöpfung ja auch anbietet und was uns Freude bereiten darf. Aber Welt meint hier an der Stelle, aus dem herausgenommen zu sein, was uns von Gott abhält. Was anderes wiedergibt. Anderes wiedergeben zum Beispiel, man kann als eine Gruppe in den Wald hineingehen und im Wald baden, die Bäume umarmen und die Natur als Gott ansehen. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Daraus herausgenommen sollen wir sein. Aus diesem falschen Denken, und ihr Lieben, ich will einmal kommentarlos, wenn es mir gelingt, aus dem Psalm 139 noch einmal weiterlesen, nach dem, was wir als Wochenpsalm gehört haben. Da heißt es nämlich: Herr, du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Und da geht es weiter: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Der erste Petrusbrief hier an dieser Stelle, er ruft uns hinein, das Wort Gottes aufzunehmen, davon zu leben und es ernst zu nehmen und nicht zu verfälschen. Er spricht von der lauteren, unverfälschten Milch, nach dem sich ein Neugeborenes sehnt. So, sagt er, sollen wir da uns nach dem Worte Gottes, nach dem lebendigen Wort, nach Jesus Christus selber sehnen. Das ist diese Einladung. Und wer das einmal geschmeckt hat, der will mehr. Der will mehr. Kann in diesem Bild bleiben: Esst mal ein Stück Schokolade, das Gehirn sagt, ich will mehr. Nehmt das Wort Gottes auf. Sucht die Beziehung zum lebendigen Wort, zu Jesus Christus. Und ihr werdet merken, da entsteht eine Sehnsucht nach mehr. Und darin zu leben und zu wachsen, heißt auch mehr und mehr in dem zu leben, wozu uns Gott gerufen und bestimmt hat. Ein Gemeindeleiter wurde einmal von einem Ehepaar eingeladen zum Essen, und sie haben sich Mühe gemacht und alles toll vorbereitet und ein tolles Essen mit mehreren Gängen und mit dem besten Besteck, was sie hatten. Und der Gemeindeleiter kommt und sie haben eine gute Gemeinschaft, und dann verabschiedet er sich wieder und geht. Und dann stellt die Ehefrau fest, oder diese Frau des Hauses stellt fest: Da fehlt ein Löffel. Der war ja noch da. Den kann nur der Gemeindeleiter mitgenommen haben. Und dann wartet sie, da wird das schon merken und wird dann kommen, wird sich entschuldigen, wird den Löffel zurückbringen. Nichts. Soll sie den Gemeindeleiter darauf ansprechen? Das ist irgendwie peinlich. Und es vergeht ein Jahr, tut sich nichts. Und irgendwann ist es ihr wirklich zu bunt. Und sie spricht ihn an und sagt: beim Besuch bei dem Essen vor einem Jahr, da haben Sie einen Löffel mitgenommen, den hätte ich gerne wieder. Sagt er, nee, den habe ich nicht mitgenommen, den habe ich in Ihre Bibel reingelegt. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf das ihr durch sie wachset zum Heil. Darin wachsen wir zum Heil. Vieles andere führt uns vom Heil weg und gaukelt uns irgendetwas vor. Und das ist nur Fassade und es lebt nichts dahinter. Oder es bringt uns von der lebendigen Beziehung zu Gott weg. Weil dann gesagt wird, es gibt doch mehr als diesen einen Grundstein, als Jesus, als diesen lebendigen Stein. Du kannst dein Leben doch auf was anderes bauen. Nein, können wir nicht. Ihr Lieben, entweder wir nehmen die Schrift ernst, dann nehmen wir auch Gott ernst, oder wir tun es nicht. Und da können wir von Gott reden und er sagt, aber du bist nicht bei mir. An uns ergeht dieser Ruf von Jesus, komm, folge mir nach. Bei jeder von uns trifft die Entscheidung, diesem Ruf zu folgen. Und gleichzeitig damit auch die Kosten auf sich zu nehmen und dafür bereit zu sein. Ja, Gottes Gnade gilt, das neue Leben in Jesus wird hergestellt, diese Beziehung wird hergestellt, aber es heißt gleichzeitig, dem alten Leben, den alten Begierden abzusagen, der Sünde abzusagen und in dem Neuen beginnen zu leben. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden und Jesus ist damit dabei, es weiter werden, reifen und wachsen zu lassen. Jesus nachzufolgen heißt, das alte Leben aufzugeben. Geführt in der Güte Gottes, durch den Heiligen Geist umzukehren zu Gott hin, Sünde beim Namen zu nennen und ans Kreuz zu bringen, um Vergebung zu bitten, Vergebung zu empfangen und Vergebung anderen auch zuzusprechen und zu gewähren, die an einem schuldig geworden sind. Das ist priesterlicher Dienst. Und zum priesterlichen Dienst gehört auch Gebet, gehört die Fürbitte. Gehört das Eintreten vor Gott für uns, für Gemeindeglieder, für den Leib Christi, für die Welt. Nicht die Welt verurteilen, sie kann nicht anders. Aber vor Gott für sie zu beten, die Menschen in dieser Welt zu segnen. Zu segnen auch mit der Erkenntnis, dass sie Jesus als den wahren und lebendigen Stein erkennen und ihn nicht länger verwerfen, sondern sich zu ihm rufen lassen und einfügen lassen in das, was er auch als Leib Jesu zusammenfügt und gebrauchen will. Diesen Dienst haben wir. Und im Grunde genommen lange kirchliche Tradition, dieser Gedanke, wenn wir hier Gottesdienst feiern, feiern wir ihn stellvertretend auch für die Menschen, die den Weg noch nicht gefunden haben, die Jesus noch nicht kennen. Stellvertretend sitzen wir auch für sie hier, aber es ist unser Dienst. Wenn wir das nicht mehr tun würden, würde etwas verloren gehen. Wäre das hier nur Fassade und es würde nichts mehr leben darin. Deshalb sind wir gerufen zu einem königlichen Priestertum, zu wissen, wohin wir gehören, zu wem wir gehören und dafür einzustehen. Wie viele stehen für Dinge ein, die nichts einbringen und die uns nicht zum Leben führen. Aber sie stehen mit einem Selbstverständnis dafür ein, wo es keinen Zweifel gibt. Aber wir als Nachfolger Jesu, die von lebendiger von diesem lebendigen Wort uns nähren dürfen, aus der Beziehung zu Jesus heraus leben dürfen und genährt werden und etwas von dieser siehe und schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, empfangen. Wir sollten mit einem Selbstverständnis dastehen und sagen, ich weiß, wer ich bin. Sohn und Tochter des Höchsten, des Könige aller Herrschaften, des Schöpfer des ganzen Universums, der uns gerufen hat in seine Beziehung, in seine Gemeinschaft. Zu ihm gehören wir. Und er hat uns die beste Botschaft anvertraut, die einzige Botschaft, die den Menschen nicht nur Hilfe, sondern Rettung und neues Leben anbietet, gewährt und schenkt. Das heißt nicht, dass wir uns anbietern müssen oder nicht in Liebe hingehen, sondern segnend auch Zeugnis geben für das, wofür ich einstehe. Und manchmal merke ich, wie schwer mir das fällt, auch jemandem zu sagen, du, ich bete für sie. Was hindert uns? Die eigene Scham? Der Feind, der uns das einredet, hör bloß auf damit. Nein, wir sind gerufen, als ein für Gott ausgesondertes heiliges Volk, ihm zum Eigentum, ein königliches Priestertum, dass wir diesen Dienst leben und umsetzen. Für eine Welt, die ihn nicht kennt. Für eine Welt, die mit dem, was sie lebt und denkt, sich zerstört. Von Anfang an. Dahin sind wir gesandt. Aber es geht nur, indem wir selbst aus dieser engen und tiefen Beziehung zu Jesus Christus leben und auch als Gemeinde füreinander dastehen und einsetzen und uns gegenseitig auferbauen und stärken oder auch mal korrigieren, wenn es notwendig ist. Amen.